Deutschlandradio Kultur. Radiofeuilleton im Gespräch.
Am Mikrofon begrüßt sie Dieter Kassel. Benutzen statt besitzen, teilen statt teuer kaufen, das wird auch in Deutschland immer beliebter. Es gibt ganz unterschiedliche Formen, wie wir in der vergangenen Stunde schon mit vielen Facetten gehört haben. Das reicht vom kommerziellen Unternehmen, das Carsharing anbietet, über Privatleute, die alles Mögliche, was sie einfach besitzen, aber nicht jeden Tag benutzen, gegen Geld verleihen. Dann gibt es die Möglichkeit, einfach nur sozial geneigt zu sein, etwas ohne Geld zu verleihen. Und dann gibt es, das haben wir vor den Nachrichten gehört, auch Fälle wie eine Dame, die einfach ihr Auto mit der Nachbarin teilt, weil das für beide Seiten praktischer ist. Es ist ein großer Bereich. Wenn der aber irgendwas mit Geld für wen auch immer zu tun hat, dann kann man den unter anderem Share Economy nennen. Das ist ein Kunstwort aus Share, Teilen und Economy. Und das Share Economy, Co-Konsum, Teilwirtschaft, wie auch immer Sie es nennen wollen, ist heute Vormittag unser Thema. Unsere Gesprächspartner und damit Ihre Gesprächspartner sind zum einen Nadine Pratt. Sie ist Teamleiterin beim Center for Sustainable Consumption and Production in Wuppertal, forscht dort also gerade im Bereich nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion. Und ebenfalls für Sie heute in dieser Sendung ist Michael Echtler. Er ist zusammen mit seinem Bruder der Gründer und Geschäftsführer der Internetseite leihdirwas.de, wo Privatleute, je nachdem wie sie wollen, auch umsonst in der Regel, aber gegen eine gewisse Gebühr, Dinge, die sie besitzen, von der Kamera bis zur Zirkusausrüstung, wir haben vorhin dieses Beispiel gehört, einfach verleihen und derjenige, der es leiht, zahlt dann auch Geld dafür. Sie erreichen beide Experten unter der 00800 22 54 22 54 oder aber unserer E-Mail-Adresse gespräch@deradio.de. Frau Pratt, vielleicht kurz noch zu Frau Walter, der Hörerin, die wir kurz von den Nachrichten hatten. Wir haben schon über die Folgen für die Wirtschaft geredet. Ich meine, wenn es nun auch noch so geht und jemand sagt sich, ich teile mir einfach das Auto ganz privat mit dem Nachbarn, dann ist es aber doch eigentlich für zum Beispiel in dem Fall die Automobilindustrie schon eine Bedrohung, oder?
Naja, also was heißt eine Bedrohung? Also wir hatten ja auch schon vorher gehört, dass es solche Beispiele in der Vergangenheit auch immer schon gegeben hat. Sie bekommen jetzt sozusagen nochmal eine andere Aufmerksamkeit, das auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz sind wir, das hatten wir auch vorher kurz angesprochen, sicherlich auch an einem Punkt, bei dem klassische Wirtschaftssysteme von große Unternehmen produzieren, wir Konsumenten konsumieren, immer stärker aufweichen, ja, und wo solche kollaborativen Formen, sei es jetzt ökonomischer Natur oder nicht ökonomischer Natur, immer mehr an Bedeutung gewinnen. Also es ist sicherlich auch ein Umbruch, ein wirtschaftlicher Umbruch, der stattfindet. Ja.
Herr Echtler, Sie haben ganz erstaunt geguckt, als Frau Walter am Schluss noch gesagt hat vorhin, dass das Ihre, nennen Sie es mal so, Altersgenossen, da sind ja von Genossen gesprochen, alle ihr doch abgeraten haben und die Nase rümpfen wegen dieser Autogeschichte. Warum haben Sie das so erstaunt? Wir haben es ja vorhin schon bestätigt gehört auch von Frau Pratt, es ist ja auch eine Generationenfrage.
Ja, tatsächlich. Nur aus unserer Erfahrung oder was wir auch jetzt gehört haben von anderen Anbietern, von Plattformen, war oder ist, dass eben die Generation, ich sage jetzt mal 50 bis 70, schon abgeneigt ist, was das angeht, weil Nachkriegszeit und ich möchte alles besitzen, aber eigentlich die Generation da davor an das Teilen doch gewohnt war. Eben, naja, Vorkriegszeit, aber da haben wir jetzt schon nochmal nachgerechnet und gemerkt, dass die Frau Walter vielleicht doch noch nicht da dazu gehört. Aber Generationen da davor kannten das ja nicht anders. Da gab es keinen Hyperkonsum, da gab es keine Konsumgesellschaft. Da wurde immer geteilt. Es gab Riesenfamilien, Dörfer, da war das normal.
00800 22 54 22 54 ist unsere Nummer. Und Sie können wirklich gerne auch andere Beispiele bringen, Fragen zu stellen zu allen möglichen Formen des Teilens. Aber ein bisschen, vielleicht weil es einfach am bekanntesten ist und weil es da auch oft am sinnvollsten ist, konzentriert es sich schon auf das Thema Auto. Ich glaube, das wird uns jetzt auch beschäftigen im Gespräch mit Renate Michaud-Ruhstein. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihre Frage oder Anmerkung bitte.
Ja, ich habe einen kleinen Smart. Und den teile ich zeitweilig mit meinen Kindern. Aber auch, ich habe ihn eine Woche lang meiner Freundin geliehen, weil die ihr Auto in Reparatur hatte. Die hatte einen Unfall. Aber die Freundin kenne ich sehr gut. Und ich weiß, wenn irgendetwas ist, wir werden uns einigen, wie das geregelt werden soll. Dann habe ich überlegt, mit einer Freundin aus der Umgebung das Auto zu tauschen oder ihr mein Auto zu leihen. Davon habe ich dann aber Abstand genommen, weil die also sehr hektisch ist und möglicherweise da Schäden entstehen und so, und das unter Umständen Ärger gibt. Und mein Problem war auch, wie kann ich die Kosten verteilen? Ne? Denn ich habe ja Kosten für mein Auto.
Sie machen es aber jetzt so, wenn Sie es Ihren eigenen Kindern leihen oder auch dieser Freundin, die Sie zuerst erwähnt haben, da regeln Sie das einfach, was weiß ich, die zahlen Ihnen dann Abendessen oder sowas? Oder sollen zahlen die richtig Geld fürs Auto? Gar nichts.
Das geht so.
Aber haben
Sie machen dann was anderes für mich irgendwie mal.
Wobei, das ist auch wieder ja ein Tausch, wenn die da was anderes machen.
Ja, schon.
Aber höre ich das bei Ihnen jetzt
raus? Ja, ich bin auch Mitglied eines Tauschrings.
Aha.
Ja.
Das heißt,
ich bin 74 Jahre alt. Also die ältere Generation macht doch mit.
Aber höre ich denn das richtig raus, was jetzt Ihr Auto angeht? Überlegen Sie nur, ob Sie eine Lösung finden, wie Sie es dieser einen Freundin doch mal geben können? Oder machen Sie sich auch Gedanken, ob es für Sie auf die Dauer eine Option wäre, das so richtig ganz allgemein zu verleihen, auch an Fremde?
Nee, an Fremde würde ich das nicht gerne verleihen. Also da muss ich schon die Leute kennen und wissen, dass wenn irgendwie mal eine komische Situation auftritt, dass ich mich dann mit denen einigen kann.
Echt, ich weiß nicht, wie Sie es sehen. Ich würde den Spieß fast rumdrehen. Meine Erfahrung ist, mit Freunden ist das oft viel heikler, weil man sich eben nicht traut, dann einen Vertrag zu machen, was man mit Fremden ja macht. Ne?
Genau so ist es. Genau so ist es.
Ja. Na gut, wenn man vernünftig einen Vertrag hätte, doch würde ich das machen.
Ja, aber das ist ja im Allgemeinen, wenn man es richtig über solche Seiten macht, logischerweise so, damit es kein Risiko gibt.
Genau so ist es. Also bei den ganzen Seiten, die wir jetzt auch schon genannt haben oder auch bei uns, ist es tatsächlich so. Mit den Freunden macht man es eher nicht, weil man macht mit Freunden eigentlich nie Verträge. Das zeigt immer, man vertraut einem nicht und man ist sich da nicht sicher. Deshalb mit Freunden und Verträgen, das passt eigentlich nie. Deshalb haben wir die Erfahrung gemacht, mittlerweile ist es so, Trust between strangers, also das Vertrauen zwischen Fremden, ist über das Internet wesentlich einfacher geworden, als es früher war. Wenn jetzt bei Ihnen jetzt auch jemand an der Tür klopft und sagt, ich hätte gerne ein Auto, würden Sie es wahrscheinlich nicht machen. Wenn Sie aber einer Plattform wie uns oder Autonetzer Tamaika eben vertrauen und dann kriegen Sie eine Anfrage von dem User, der hat schon 10 gute Bewertungen und da steht immer dahinter, hat alles super geklappt, ist super zuverlässig, dann macht man das. Und dann ist es mit dem Vertrag auch kein Problem.
Ist das so, Frau Prath, dass man da fast sagen kann, manchmal ist man sich bei den Leuten im Internet sicherer als vielleicht bei Nachbarn, die man nicht ganz so gut kennt?
Naja, gut. Also genau. Also ich kann dem Herrn Echtler nur zustimmen. Also natürlich ist dort vertraglich alles abgesichert, dass wenn etwas schief geht, ich abgesicherter bin. Bei den Nachbarn natürlich kommt es immer drauf an, habe ich solche Erfahrungen schon mit dem Nachbarn gemacht, liefen die positiv, dann sozusagen ist das Vertrauen auf jeden Fall da. Habe ich dort noch keine Erfahrung, stehe ich praktisch bei, in Anführungszeichen, bei null. Versus, ich soll bei solchen Portalen, ich über die Bewertung, wie Herr Echtler ja auch schon sagte, sehen kann, der hat das schon mal gemacht, das lief bei anderen gut und selbst wenn es bei mir schlecht laufen sollte, bin ich zum einen vertraglich abgesichert, zum anderen kann ich über diese Art der Bewertung auch eine negative Bewertung schreiben, die es natürlich solchen Leuten schwieriger macht, in Zukunft Dinge auszuleihen.
Ja gut, das ist eine Möglichkeit.
Also ich fürchte, dass das, weil das so ein Zwischenfall ist, Frau Mischow-Rufstein, bei dieser einen Freundin nicht hilft, weil Freundschaft und Vertrag, das sehe ich auch so, führt meistens entweder zum Ende der Freundschaft oder zur Ungültigkeit des Vertrages oder beides. Aber bei diesen professionellen Seiten, das ist auch mein Eindruck, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe mir die 3 Stück, die ich kenne, einfach mal angeguckt und das sieht relativ risikolos aus.
Ich gucke mir das auch nochmal an, ja.
Dann danke ich Ihnen für den Anruf.
Bitte.
Danke. Tschüss.
Frau Prath, es ist höchste Zeit für Ihre Wunschmusik, schon eine Stunde her, dass wir die von Herrn Echtler gespielt haben. Und wo ich vorhin schon behauptet habe, bei seiner Musik wurde man wach, kann ich nur sagen, das ist bei dieser Musik definitiv auch so. Der ein oder andere wird tanzen. Michel Tillot, Aseu Tepego, werden wir jetzt hören. Und wer nicht tanzt, kann in der Zeit anrufen. 00800 2254 2254 ist unsere Nummer. Im Tanzen eine Tastatur bedienen habe ich schon erlebt. Insofern kann man es kombinieren, eine E-Mail schreiben an die Adresse gespräch@dradio.de. Deutschlandradio Kultur mit Musik, die sich Nadine Prath gewünscht hat. Sie ist Teamleiterin beim Center on Sustainable Consumption and Production, also am Zentrum für nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion in Wuppertal. Sie ist bei uns in der Sendung zusammen mit Michael Echtler, dem Gründer und Geschäftsführer des Internetportals leihdirwas.de. Und mit beiden können Sie und sollen Sie über das Phänomen des Tauschens und des Leihens reden, wie es immer moderner wird, sowohl unter kommerziellen, ökonomischen Gesichtspunkten als auch einfach nur sozialen oder eben auch Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. 00800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer, gespräch@dradio.de unsere E-Mail-Adresse. Und am Telefon begrüße ich jetzt Adolf Jung in Hamburg. Schönen guten Morgen, Herr Jung.
Schönen guten Morgen, Herr Kassel.
Ihre Frage oder auch Anmerkung?
So, ja, ich habe mal eine Frage. Und zwar, wenn ich nicht auf sozialer Ebene, sondern wegen Geld oder wenn ich Geld dafür nehme, wie ist das denn zu behandeln, wenn ich das steuerlich jetzt also habe? Das ist ja praktisch eine Verbesserung des Einkommens, wenn Sie das so bezeichnen wollen.
Herr Echtler, bei Ihnen, wenn ich jetzt für 1.000 Euro im Jahr verleihe, dann wird es ja langsam relevant.
Dann wird es langsam relevant, das stimmt. Man muss es ähnlich sehen, wie wenn man auf dem Flohmarkt oder auf eBay Sachen verkauft. Das ist tatsächlich ein Mehreinkommen, das man hat. Nur ist es tatsächlich auch heute noch so, dass es ein bisschen in einer Grauzone steckt, weil die ganzen Finanzämter auch relativ wenig mit dem Ganzen anfangen können. Wenn man jetzt da sagt, ja, ich habe hier und da ein bisschen Geld verdient, weil ich meine Sachen verliehen habe, dann wissen die meistens nicht, ob man noch ganz bei Trost ist oder was da los ist. Da wird sich noch ein bisschen was entwickeln. Definitiv sollte man aber darauf achten. Also man sollte es nicht jetzt irgendwie zur Seite schieben.
Das heißt, im Moment ist es noch so ein bisschen Grauzone.
Drauf achten.
Ja, genau.
Also bei uns zum Beispiel, ich gehe jetzt mal von uns aus, kann man sich natürlich Rechnungen rauslassen, dann kann man die zu seinen Akten legen, da sieht man schön, was man jetzt da mehr verdient hat. Und das am Ende des Jahres bei der Steuerabrechnung kann man das dazulegen, also sollte man dazulegen aus unserer Sicht. Wir raten allen Usern dazu. Nur können wir nur nicht kontrollieren, ob es alle machen.
Sollte oder kann?
Es sollte.
Ja.
Das Finanzamt entscheidet dann, ob man eine gewisse Grenze überschritten hat, weil es gibt immer eine Grenze, bis zu der muss man es noch nicht versteuern, aber dann muss man selber nicht nachrechnen.
Es sind knapp 6.500 Euro, die man verdienen darf, ohne dass was passiert. Also ich denke, bis man die Grenze erreicht hat, da vergehen noch ein paar Monate.
Okay.
Herr Jung, danke Ihnen für den Anruf.
Ich bedanke mich auch.
Tschüss. Tschüss. Und wir haben damit, das sei aber erwähnt, gleichzeitig auch die Frage von Manfred Zeske aus Berlin-Friedenau beantwortet, der genau das Gleiche gefragt hat, nämlich wie ist das steuerlich zu behandeln. Frau Pratt, daran sieht man aber auch, finde ich, wenn Herr Echtler ja sagt, ja, selbst die Finanzämter sagen, dass das Ganze wirklich als Economy, also als Wirtschaftsfaktor noch nicht überall so ganz angekommen ist. Ne?
Ja, richtig. Also wir stehen nicht nur gesellschaftlich im Umbruch, sondern die Politik muss natürlich auch sehen, wie geht sie damit um. Ja? Wie ich sagte ja auch vorher, es geht nicht nur steuerliche Relevanz, sondern das sind auch wirklich neue Arten des Unternehmertums, die da auftreten können. Ja, ich vermiete meine Wohnung, meine Zirkusausstattung, wie auch immer. Und wenn ich dann deutlich über diese 6.500 Euro gehe, werde ich sozusagen zu einem kleinen Unternehmer. Ja? Diese Form des Mischens zwischen Konsumenten und Produzenten wird sicherlich in Zukunft zunehmen. Und da brauchen wir sicherlich auch den Blick auf die Politik, auf Gesetzgebung, die dem Ganzen sozusagen auch nochmal einen festeren Rahmen gibt und dieses Vertrauen, über das wir heute ja schon sehr oft gesprochen haben, auch noch weiter festigt.
00800 2254 2254 ist unsere Nummer, gespräche@dradio.de unsere E-Mail-Adresse. Und Lutz Werner aus Dresden ist unser nächster Anrufer. Guten Morgen, Herr Werner.
Ja, guten Morgen, ich grüße Sie. Ich habe jetzt schon eine ganze Weile gut zugehört. Ich finde das Teilen erstmal eine ganz tolle Sache. Es hat für mich persönlich etwas mit Solidarität und Mitgefühl zu tun. Wenn das für einige über die ökonomische Schiene funktioniert, ist das erstmal okay. Ich habe eine andere Überlegung dazu. Es gibt immer mehr Industriezweige, egal ob Auto oder was anderes, die leben einfach vom Verkauf ihrer Produkte. Und mir ist aus einem Beitrag bekannt, dass man also meines Wissens in den USA zuerst die Überlegung der gesteuerten Obsoleszenz hervorgebracht hat, sozusagen Produkte so zu konstruieren, dass sie eher kaputt gehen, als sie es eigentlich müssten. Und wenn jetzt sozusagen das Teilen im großen Stil in Mode kommt, sage ich mal so, oder greift, dann befürchte ich auch, dass einige Produkte der Überlegung anheimfallen, dann müssen wir die so konstruieren, dass die noch schneller kaputt gehen, damit unser Absatz erhalten bleibt. Wie ist das zu bewerten?
Das ist eine interessante Idee, Frau Pratt. Ich hatte jetzt logischerweise erwartet, der Satz geht weiter, wir müssen die Produkte so konstruieren, dass sie viel öfter benutzt werden können, weil sie ja ständig geteilt werden. Aber man könnte es natürlich aus Sicht der Industrie auch umgekehrt machen.
Richtig, genau. Also das wird innerhalb der Szene sicherlich auch diskutiert. Diese gesteuerte Obsoleszenz ist sicherlich ein Phänomen, über das diskutiert wird. Ich persönlich hätte den Ausgang des Satzes auch ähnlich erwartet. Das zeigt sich zumindest in den Studien, die ich kenne, auch, dass die Nachfrage nach lang anhaltenden Gütern, nach mit höherer Qualität, höherwertige Produkte, die auch eine längere Lebensdauer haben, steigen bei der Shared Economy. Das heißt, die Leute, die Produkte anbieten möchten, schauen darauf, dass die Produkte eine höhere, längere Lebensdauer haben. Insofern steigert die Sharing Economy sicherlich solche Art Produkte, die höhere Qualität haben. Ich hatte den Hörer so verstanden oder würde den Satz so interpretieren, dass er sagt, na, die sich daran nicht beteiligen, die nach wie vor sozusagen an dem Produkt, rein Produkt ab, auf den reinen Produktabsatz zielen, dass die sozusagen die Lebensdauer noch weiter verkürzen. Es kann sozusagen, ich verstehe die Argumentationsfolge, kenne aber jetzt keine Statistiken, die das stützen würden. Also im Gegenteil, und das hatten wir zu Anfang der Sendung auch ein bisschen gesehen, gibt es Unternehmen, und die Automobilbranche ist nur eine, es gibt auch andere Branchen, die stärker in diese Sharing Economy einsteigen und vor diesem Hintergrund darauf achten, dass die Produkte eher höherwertiger Natur sind und langlebigerer Natur, weil sie selber in diese neuen Marktformen, in diese neuen Geschäftsmodelle hineinkommen möchten.
Ich glaube, ich verstehe schon auch den Gedanken von Herrn Werner, dass natürlich ein Unternehmen sagen könnte, ich verkaufe weniger, wenn die Leute nicht mehr kaufen, sondern teilen. Also kann ich ja dafür sorgen, dass das geteilte Auto noch schneller kaputt geht. Rein theoretisch könnte ich damit dann die Umsatzzahlen halten. Ich meine, das ist eine wilde Rechnung jetzt, aber rein theoretisch.
Es ist rein theoretisch, aber es ist tatsächlich eine Milchmädchenrechnung und sehr kurzfristig auch gedacht. Also da kommt es dann auch auf die Unternehmen an und auf die Entscheidung, die die dann treffen. Der Share Economy Co-Konsum-Bereich bei den Artikeln ist noch sehr jung. Das heißt, die meisten Unternehmen haben davon wahrscheinlich noch nicht mal was mitbekommen. Wenn das Ganze mal groß wird und die Firmen dann vor der Entscheidung stehen, was machen wir jetzt, wie reagieren wir, gibt es aus meiner Sicht nur die eine Möglichkeit, wie Frau Bradau schon gesagt hat, die Artikel müssen höherwertig werden, damit sie öfter verliehen werden, und am besten müssen die ganzen Unternehmen da auch mitmachen und das unterstützen, weil die Leute wollen es, der Trend geht in die Richtung. Jetzt ist nur die Frage, machen Sie mit oder machen Sie nicht mit?
Ja, wunderschön.
Überzeugt Sie das denn? Weil ich hatte schon so das Gefühl, dass Sie sich, was diese gesteuerte Obsoleszenz angeht, doch gewisse Sorgen machen. Überzeugt Sie das, dass beim Laien vielleicht die Firmen viel mehr Grund hätten, eher langlebige Produkte herzustellen?
Naja, teils, teils. Also jeder weiß, dass langlebige Produkte natürlich auch einen entsprechenden Preis haben. Es gibt da einschlägige Kataloge, ich nenne jetzt die Namen hier nicht. Ist es tatsächlich so, dass es tatsächlich ein Umdenken stattfindet? Ich bin da noch ein bisschen ambivalent. Ich bitte, gestatten Sie mir noch eine Anmerkung, die vielleicht in eine ähnliche Richtung geht. Es gibt in Dresden ein Geschäft, einen Laden, sage ich mal so, dort das so nach dem Motto reparieren statt Neukauf. Dort kann man also Geräte, die bisher auch in den Fachfirmen als unreparabel galten, kann man da hinbringen. Und meines Wissens gibt es dort dann auch eine Ausleihschiene, dass man so sagt, okay, die dann dort repariert sind, kann man auch leihen. Hier in Dresden gibt es das. Mhm. Ist so ähnlich gelagert wie die anderen Beispiele, die ich hörte. Mhm. Also sagen wir mal so, ich würde gerne der Hoffnung folgen, die jetzt gerade zum Anklingen kam. Ich bin da noch ein bisschen geteilter Meinung.
Dann hoffen wir, dass die Hoffnung am Ende siegt. Sie stirbt ja bekanntermaßen zuletzt. Herr Werner, ich danke Ihnen für den Anruf.
Danke auch.
Tschüss nach Dresden.
Tschüss.
00800 2254 2254 ist unsere Nummer. Nancy Frei aus Stuttgart ist die nächste Anruferin. Morgen, Frau Frei.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Sind Sie eine Tauschfrau oder eine Leihfrau oder eine Verleihfrau?
Beides. Tausch- und Leihfrau. Und zwar schon relativ lange.
Mir fällt jetzt erst auf, dass das missverständlich war. So war es nicht gemeint. Ich nehme alles zurück, was damit um Gottes Willen. Jetzt müssen wir bald gibt es hier Stellenanzeigen, und zwar nicht zum Tausch. Nein, so war es nicht gemeint, Frau Frei. Aber jetzt zum Thema zurück.
Also wir machen das, ich bin in Stuttgart. Und wir machen das in meinem direkten Umfeld, das heißt Nachbarn, verschiedenen Menschen, die im Haus wohnen. Wir verleihen und leihen diverse Gegenstände schon relativ lange.
Was denn zum Beispiel?
Also zum Beispiel Handwerks, Handwerkssachen, also was weiß ich, Bohrmaschinen und Stichsägen und den Rasenmäher und die Astsäge und also so Dinge, die man mittlerweile so zu Hause hat, weil man ja keine Gärtner beschäftigt, die aber natürlich, was weiß ich, also diese Astsägen oder Astscheren, die braucht man zweimal im Jahr. Lohnt sich ja wirklich nicht, dass das jetzt jedes anschafft.
Wie wird denn in so einem Fall entschieden bei Ihnen im Haus oder in der näheren Umgebung, wer das dann kauft? Also funktioniert das ganz von alleine? Einer hat dann zufällig sowieso mal den Gang zum Baumarkt gewagt oder wird es auch besprochen, einer von uns muss jetzt, weiß ich nicht, einen Häcksler kaufen oder sowas?
Also wir haben es noch nie besprochen. Bisher hat es immer einfach funktioniert. Und also ich mache das in der Regel so, wenn jetzt jemand Neues im Umfeld einzieht und dann sage ich, und übrigens, wir haben einen relativ großen Fuhrpark an Handwerkszeugs, wenn er irgendetwas braucht, dann meldet euch. So.
Können Sie sich denn vorstellen, das auch jenseits dieser nahen Umgebung mit fremden Leuten zum Beispiel übers Internet zu machen, so es praktikabel ist, was den Transport der Geräte angeht?
Genau, also ich würde sagen, das hat mit der Praktikabilität zu tun, wenn das nahe ist. Aber andererseits ist es natürlich so, also wenn ich jetzt, wenn ich selbst irgendetwas suchen würde, könnte ich mir das sehr wohl vorstellen, das übers Internet zu suchen. Andererseits könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich in irgendeinem Portal beständig online bin, um jetzt von irgendjemandem kontaktiert werden zu können, der jetzt, was weiß ich, meinen Dampfreiniger ausleihen will.
Oder das heißt, Ihnen wäre das einfach allein schon logistisch auf die Dauer zu aufwendig?
Das wäre mir einfach zeitlich zu aufwendig. Ja, und das ist eben in dieser Nähe, also wir machen das zum Beispiel auch die eine Nachbarin und ich, sie hat ein Auto, ich habe eine Jahreskarte für den öffentlichen Nahverkehr hier, die übertragbar ist. Wenn ich mal ein Auto brauche, dann nehme ich ihr Auto, wenn sie es nicht braucht. Ja?
Und umgekehrt.
Ja. Und wir machen das allerdings so, da hatte vorher eine Dame angerufen, die hat dann gesagt, das wird nicht bezahlt. Also wir machen das so, dass wir das bezahlen. Und ich mache das bei ihrem Auto in der Regel so, dass ich sage, ich zahle 50 Cent pro gefahrenen Kilometer, wenn ich nicht tanke. Ja.
Und alternativ dazu tanken Sie voll.
Und alternativ, genau.
Danke. Frau Frey, dann danke ich Ihnen, dass Sie das alles mit uns geteilt haben. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag in Stuttgart. Frau Pratt, da geht mir jetzt aber was durch den Kopf, was eigentlich sehr naheliegend ist, aber mir ist es noch nicht durch den Kopf gegangen. Je mehr Formen des Teilens, wie sie zum Beispiel Herr Echtler mit seinem Portal praktiziert, sich durchsetzen werden, wenn sie es denn tun, werden wir da irgendwann mal ein Problem haben, dass es vielleicht ganz viele Leute gibt, die wollen gerne was leihen und zu wenige, die was verleihen?
Ja, also mal schauen. Also ich denke, im Moment stehen wir vor dem Problem sicherlich nicht. Ich denke, in Zukunft werden die Formen immer stärker verwischen zwischen Leihenden und Ausleihenden. Denn die Leute, die sich etwas leihen und machen damit positive Erfahrungen, können ja da auf die Idee kommen, naja, vielleicht kann ich dann auch selber meine Sachen ausleihen. Ja? Sei es aus altruistischen Gründen oder Umweltgründen oder rein ökonomischen Gründen. Ja? Also insofern denke ich, wird sich das die Waage halten. Also ich sehe das Risiko momentan zumindest nicht.
Wie ist es denn bei Ihnen, Herr Echtler?
Also ich finde, es ist auch gar kein Risiko. Also wir kennen es ja aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel Wikipedia. Ist ja auch ein offenes Portal. Das sind es sind natürlich viele, die was eintragen, aber es sind viel, viel, viel mehr, die was lesen. Und ich denke, das wird auch bei uns irgendwann so sein oder ist auch jetzt schon so, dass das wenige einstellen. Also es sind jetzt am Anfang schon die meisten. Aber in Zukunft, wenn wir da mal ein bisschen weitergehen, werden natürlich nicht 80 Millionen Leute was einstellen und auch gleichzeitig ausleihen, sondern es wird eher Ausleiher da sein als Verleiher, aber irgendwann braucht man auch nicht mehr. Wenn man mal in einer Gemeinschaft 10 Rasenmäher drin hat, dann braucht man nicht den 11. und 12. auch noch. Also dann ist auch gut.
Bei uns ist noch nicht gut. Eine knappe halbe Stunde haben wir noch mit Michael Echtler und Nadine Pratt. Und mit Ihnen, Sie können sich einschalten ins Gespräch, indem Sie uns anrufen unter 00800 22 54 22 54 oder schreiben an gespräch@dradio.de.
Deutschlandradio Kultur im Gespräch.
eine knappe halbe Stunde lang, naja, ehrlich gesagt, 24 Minuten lang, können Sie noch ins Gespräch kommen mit Nadine Pratt. Sie ist Teamleiterin beim Center on Sustainable Consumption and Production in Wuppertal, beschäftigt sich also mit Nachhaltigkeit in der Wirtschaft, also sowohl beim Konsum als auch bei der Herstellung. Und Sie können ins Gespräch kommen mit dem Gründer und Geschäftsführer des Internetangebots leihdirwas.de, wo Privatleute leihen, aber auch verleihen können, Michael Echtler. Die sind beide für Sie da unter der Telefonnummer 00800 2254 2254. Bevor wir da gleich weitermachen und das Thema erweitern, wir haben E-Mails weiterhin bekommen zum Steuerrecht. Ein Anrufer von einem Hörer, der in Ostfriesland Finanzbeamter war oder ist, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Klärbar eben, Echtler, wir sind ja beide auch keine Steuerberater und keine Finanzbeamten. Diese 6.500, die Sie erwähnt haben, diese Grenze ist inzwischen ein bisschen höher, liegt bei gut 7.000, gilt aber im Prinzip natürlich nur, wenn man ausschließlich vom Tauschen lebt und keine sonstigen Einkünfte hat. Also vielleicht sagen wir der Einfachheit halber, Rechnungen ausdrucken, dem eigenen Steuerberater geben oder dem Finanzamt schicken und dann sieht man, was passiert.
So ist es.
Protestieren kann man am Ende immer noch. 00800 22 54 22 54 ist unsere Nummer. Jetzt gehen wir ganz weit weg von Steuern und gehen nach Leipzig. Da ist Salomon Krug am Telefon. Guten Morgen, Herr Krug.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Was tauschen oder leihen Sie?
Wir haben ja heute Morgen schon viel von dem Problem gehört, wo man Gegenstände tauschen kann, leihen kann. Ich würde noch mal ein Augenmerk drauf legen, auf ein Portal, das heißt Foodsharing. Also hier werden Lebensmittel getauscht. Mhm. Das geht davon aus, oder wir wissen ja, dass in Deutschland sehr viele Lebensmittel weggeschmissen werden, ungefähr 80 Kilo pro Einwohner, Einwohnerin, und davon sogar ein Drittel sogar noch original verpackt. Also Essen wird im normalen Haushalt, auch wenn es übrig ist, weggeschmissen oder es wird schlecht. Und Foodsharing setzt jetzt da an und ist ein Portal, was jetzt schon seit einigen Monaten online ist, wo man sagt, man stellt das online und man kann das mit seinen Nachbarn, Nachbarinnen, also in seiner Umgebung tauschen. Und man kann da sogar einen sogenannten Essenskorb online stellen, der dann abgeholt werden kann, sodass das Essen nicht weggeschmissen werden muss. Und hier entsteht also auch eine Win-Win-Situation, dass Essen weitergegeben werden kann und das Essen nicht schlecht wird.
Das heißt also, man fotografiert, jetzt mal übertrieben formuliert, man fotografiert das Innere seines Kühlschranks, vor allen Dingen die Dinge, die bald ablaufen, und kann dann im Internet sagen, ich mag es nicht mehr, aber es ist völlig in Ordnung und wer es will, kann es einfach haben.
Ja, also es wird nicht fotografiert, es wird einfach nur angegeben, was man übrig hat.
Ja.
Und das wird auf einer Karte digital angezeigt und dann kann man das reservieren, Kontakt aufnehmen und dann auch abholen.
Frau Pratt, das ist natürlich dann wirklich etwas, da reden wir vielleicht tatsächlich nicht unbedingt über Wirtschaft, weil ja keiner wirklich was verdient, aber das ist natürlich ein Extrembeispiel für echte Nachhaltigkeit, wenn ich sage, es ist etwas da, was ich persönlich, obwohl es gut wie ist, eigentlich wegschmeißen würde, nun habe ich einen Weg, wie ich das nicht mehr tun muss.
Richtig, genau. Also diese Plattform, also ich kenne die auch, hat auch in letzter Zeit große Aufmerksamkeit genossen, zumindest in der Szene. Eignet sich zum Beispiel auch sehr gut, wenn ich in Urlaub fahren möchte. Ja, dann ist häufig der Kühlschrank doch noch gefüllt und ich weiß nicht, wohin mit den Sachen. Dann sozusagen schnell online stellen und hoffen, dass einer der Nachbarn, einer in der Umgebung das dort abholt. Das ist sicherlich eine von vielen anderen Möglichkeiten, um dem Thema Food Waste, das heißt sozusagen den Wegwerfen von Essen, das ansonsten noch genießbar ist, entgegenzuwirken. Ja, auf jeden Fall.
Herr Krug, wir haben übrigens, aber es ist trotzdem sehr gut, dass Sie jetzt auch nochmal darauf hinweisen, am vergangenen Mittwoch ausführlich über Foodsharing berichtet. Nicht so, dass wir das ignorieren, muss ich jetzt selbstverständlich sagen. Herr Krug, ich danke Ihnen für den Anruf und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Teilen auch von Food.
Dankeschön. Wiederhören.
Wiederhören. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer und ich werde irgendwann ein Buch darüber schreiben, wie so gewisse Themen schwerpunktmäßig aus gewissen Regionen dann angefragt werden. Heute ist es definitiv Sachsen, denn als nächstes ist Michael Henze aus Dresden am Telefon. Und Leipzig und Dresden zusammengezählt ist es, glaube ich, schon der siebte aus der Region. Hallo, Herr Henze.
Hallo, guten Morgen.
Was für Erfahrungen haben Sie mit Teilen, Tauschen, Leihen gemacht?
Ich muss sagen, dass ich dem Phänomen grundsätzlich sehr positiv gegenüberstehe, weil es natürlich keinen Sinn macht, dass viele Dinge also lange Zeit einfach nur rumliegen und praktisch nie genutzt werden. Umgekehrt muss ich aber sagen, dass ich leider doch tatsächlich auch eine ganze Menge sehr negative Erfahrungen gemacht habe, die man also auf keinen Fall verschweigen sollte. Also ich denke, dass in der Tauschökonomie natürlich ein Bewusstsein auch derjenigen, die diese Sachen in Anspruch nehmen, vorhanden sein muss. Also es ist natürlich immer, wenn man Sachen gerade kostenfrei verleiht, eine Vorleistung, die man macht. Also ich kaufe mir beispielsweise Bohrmaschine, eine Bohrmaschine, die habe ich bei mir zu Hause rumliegen, habe sie bezahlt. Und dann gibt es halt jemanden, der diese Bohrmaschine braucht, dem ich die auch gebe, im Vertrauen, dass er sie entsprechend behandelt. Dann kann es aber natürlich passieren, dass derjenige vielleicht gar nicht weiß, wie ich mit dem Gerät überhaupt damit umgehen soll. Also beispielsweise habe ich Menschen erlebt, denen noch nicht mal der Unterschied zwischen einem Stahlbohrer und einem Steinbohrer zum Beispiel bekannt ist und so weiter und so fort. Also letztlich habe ich eine ganze Menge negative Erfahrungen gemacht, wo dann tatsächlich beispielsweise diese Bohrmaschine kaputt war und wo ich einfach den Eindruck habe, dass dieses Leihgeschäft letztendlich von den Leuten, die das in Anspruch nehmen, oft mit zu großer Gelassenheit gesehen wird. Also ich kann den Leuten wirklich nur raten, dass sie sich mit den Geräten, die sie sich ausleihen, sei es ein Auto, sei es ein Videobeamer, den man zum Beispiel auch richtig herunterfahren muss, damit er dann nicht durchglüht, wenn man einfach nur den Stecker rauszieht, beschäftigen sollen und praktisch sich erstmal kompetent machen sollen, bevor sie sich Geräte ausleihen. Weil der Schaden liegt letztendlich natürlich dann bei demjenigen, dem das Gerät gehört und der das praktisch dann in gutem Gewissen im besten Wollen verliehen hat.
Herr Echtler, ist das ein großes Problem, dass Leute, ich kann das sofort nachvollziehen, bleiben wir mal beim Beamer, ich habe noch nie einen bedient, glaube ich, hätte das auch nicht gewusst, dass der, auch wenn er auf Standby ist, durchbrennen kann. Ist das ein Problem, dass natürlich Leute, die sowas nicht besitzen, oft auch keine Ahnung haben?
Also bisher noch nicht. Da wäre meine Frage, Herr Hinze, haben Sie das über eine Plattform gemacht oder war das über eine Initiative, lokal oder?
Nee, das war einfach so im guten alten Freundeskreis. Ne? Also über Plattformen habe ich das bisher, zumindest was Geräte angeht, nicht in Anspruch genommen. Mhm. Also was ich schon mache, ist zum Teil Leute bei mir aufzunehmen über Couchsurfing. Diese Plattform kennen Sie vermutlich auch.
Mhm. Ja, natürlich.
Also natürlich nehme ich das selbst manchmal auch in Anspruch, aber jetzt direkt Geräte verliehen habe ich wirklich nur im Freundeskreis.
Deshalb, das ist ein großes Thema. Deshalb, wir haben es ja vorhin mal kurz besprochen, dass das Verleihen zwischen Fremden meistens besser funktioniert als über Bekannte oder halt irgendwie lokal, regional, weil das Thema Online-Reputation einfach eine Riesenrolle spielt. Online-Reputation bedeutet ja, andere Menschen sehen, wie wertvoll bin ich in dieser Community, wie stark passe ich auf. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel einen Beamer oder eine Bohrmaschine kaputt zurückbringt und er kriegt die schlechte Bewertung, von wegen, er hat es eben schlecht zurückgebracht, dann bekommt er nichts mehr. Das ist einfach so. Und deshalb passen die in so einer Community schon viel mehr auf. Aber auch die Verleiher haben in so einer Community schon, das merken wir ja, passen auf in ihrer Beschreibung, dass sie da reinschreiben, Leute, das Ding ist nicht so einfach. Fragt mich vorher, ich erkläre es euch. Das sehen wir bei uns in den Beschreibungen von so Elektroartikeln schon sehr, sehr oft.
Ja, okay.
Aber Herr Hinze, wenn ich Sie mal was fragen darf, drehen wir Spieß mal um. Wenn das gerade ein Freundeskreis ist, das Ding mir durch den Kopf. Ich meine, da kennen Sie doch so ein bisschen die Leute und können vielleicht auch einschätzen, wer ist eher jetzt handwerklich doch sehr gewieft und wer will das erste Mal in seinem Leben ein Loch in die Wand bohren. Kann man da nicht gleich von Anfang an sagen, sag mal, weißt du überhaupt, wie das geht? Oder auch mal fragen, willst du einen Bohrer haben, was willst du denn damit machen, um da so ein bisschen die Gefahren einzuschränken?
Ja, da haben Sie natürlich recht. Das sind aber natürlich auch Dinge, die man immer erst im Nachhinein so richtig weiß. Genauso ist es aber leider natürlich auch mit einer Online-Reputation. Auch da wird sich erst im Nachhinein herausstellen bei einem neuen Nutzer, dass er eventuell mit Sachen nicht umgehen konnte. Und natürlich, ich stimme Ihnen dazu, dass das ein sehr gutes Hilfsmittel ist, einfach um, sagen wir mal, so ein langfristiges Profil von Nutzern vor Augen zu haben und zu sehen, ob man den Leuten ein gewisses Vertrauen entgegenbringen kann. Aber trotzdem, wie gesagt, man geht natürlich gerade, wenn ein Nutzer noch neu ist, schon durchaus das Risiko natürlich ein. Ne? Und man tritt ja in Vorleistung mit seinem Vertrauen.
Da nur ein Satz dazu. Das kennen wir natürlich auch. Da gibt es zwei Wege. Also zum einen, wir als Plattform, wir müssen vertrauenswürdig sein. Das ist Punkt eins. Deshalb haben wir ja auch eine Garantie, dass egal was passiert, wir springen dafür ein. Also wenn jetzt die Bohrmaschine kaputt ist, der andere hatte halt noch keine Bewertung, dann ersetzen wir die, ohne Wenn und Aber. Okay. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit der Kaution, wobei ich das jetzt mal als Option lassen möchte. Aber das andere war, dass man jetzt zum Beispiel jetzt versucht, Online-Reputation über andere Plattformen reinzubringen. Es gibt ja viele Leute, die sind bei eBay schon länger oder bei Airbnb oder bei Amazon, dass man jetzt versucht, dort die Bewertungen der User mit reinzukriegen in andere Plattformen. Das ist noch relativ jung, Trustcloud ist da eine gute Adresse. Da müssen wir mal noch gucken, wir überlegen auch schon die ganze Zeit, ob wir das mit einbauen, sind wir aber noch nicht durch.
Okay, also ich sehe schon, Sie machen sich da durchaus Gedanken drüber und das ist ja auch gut. Also ich habe ja unter anderem auch deswegen jetzt heute bei Ihnen angerufen, um einfach vielleicht auch den potenziellen Nutzern klarzumachen, dass es natürlich ein Thema ist, was, wenn es mehrere Mal in die Hose geht, natürlich Menschen wie mich eventuell auch einfach davon abhalten wird, überhaupt da aktiv dran teilzunehmen.
Ja, klar.
Also ich kann den Nutzern dann praktisch einfach nur noch zurufen, RTFM, read fucking manual.
oder call me. Soll mich einfach anrufen. Wir haben überall die Telefonnummer bei uns auf der Seite, genau aus dem Grund, weil wir das ja wissen. Einfach anrufen, okay. Fragen.
Herr Henze, ich bedanke mich sehr bei Ihnen. Ja,
ja, danke Ihnen für den Anruf. Tschüss, mit Dresden. Aber Frau Pratt, jetzt haben wir Sie so außen vor gelassen, das ist gemein. Ich erkläre es mal. Frau Pratt sitzt in Köln und wir beide sitzen uns hier gemütlich gegenüber. Frau Pratt, mir ist ja ins Kopf gegangen, leidiawas.de macht ganz viel, Sie haben es ja schon erwähnt, grundsätzlich ersetzen. Notfalls gibt es immer die Option einer Kaution, nicht nur da, kann man ja auch unter sich ausmachen. Aber müssen wir uns nicht auch daran gewöhnen, wenn wir wirklich tauschen und leihen wollen und auch verleihen, dass eben so ein Restrisiko bleibt? Ich meine, jetzt unterstellen wir immer, jemand macht was kaputt, weil er sich keine Mühe gibt. Ich meine, man kann auch mal aus Versehen irgendwas kaputt machen.
Richtig, genau, absolut. Also das Restrisiko besteht immer wieder und die ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt genannt haben, über Bewertung, Versicherung, sind sozusagen natürlich nur Rahmenbedingungen, die ich setzen kann. Restrisiko bleibt immer. Das ist aber sozusagen natürlich auch, wenn ich Produkte tausche, kann da ein Fehler drin sein. Ja, da bin ich darauf angewiesen, dass ich das zurückgeben kann, wie auch immer, auch wenn ich neuartige Produkte kaufe. Also ich denke, dass ist immer der Fall. Auf der anderen Seite, erlebe und höre ich auch immer wieder, gerade wenn es im nicht ökonomischen Bereich stattfindet, dieses Tauschen und Leihen, ist oftmals, nicht immer, aber oftmals wirklich auch so eine Art ein Bemühen da, sozusagen mit diesen Produkten sorgfältig umzugehen, weil mir jemand etwas unentgeltlich leiht, den ich nicht unbedingt gut kenne. Ja, das ist diese neue Art des Vertrauens, das mir geschenkt wird, was oftmals, das klang auch bei einem Hörerbeitrag durch, was man nicht mehr gewohnt ist in der Wirtschaft. Ja, in der Wirtschaft ist man oft gewohnt, ich lese mir die AGBs ganz sorgfältig durch, damit ich sozusagen nirgendwo reingelegt werde und so weiter. Hingegen, ich habe jetzt eine, sei es jetzt eine Plattform, sei es um die Ecke ein Café oder ein Laden, bei dem ich mir unentgeltlich Dinge ausleihen kann, die mir sozusagen, mir wird Vertrauen geschenkt, das führt oftmals dazu, nicht immer, wie gesagt, dass auch mit einer größeren Sorgfalt umgegangen wird, als wenn ich weiß, naja, das ist ohnehin alles versichert und ich kann einfach mal drauf loslegen. Ja?
Ist ja auch ein bisschen
also
so,
das sehe ich auch und höre ich auch zunehmend.
Ist auch so ein bisschen so bei Freunden, also wenn man in der Wohnung von Freunden übernachten darf, also ich bin da immer vorsichtiger als bei mir zu Hause. Mhm. Bei mir zu Hause muss ich selber damit leben, wenn das Glas kaputt ist. Im anderen Fall muss ich es erklären.
Aber ja, bitte. Ist bei uns genauso. Also wirklich kriegen wir genauso mit, auch wenn es im ökonomischen Bereich ist. Aber wir hören sehr, sehr oft, dass die Artikel besser zurückkommen, als sie weggeschickt worden sind, nochmal geputzt worden sind, nochmal bearbeitet worden, teilweise sogar repariert worden sind. Also das kriegen wir schon auch mit. Die Leute passen auf.
00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. Und Jesche Berg aus Kaisersbach ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen oder guten Tag.
Guten Morgen, Herr Kassel und die anderen beiden auch. Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, ich bin die Frau aus dem Wald hier im Schwäbischen. Und hier ist der Busverkehr erbärmlich, um es mal so zu sagen. Mhm. Und dann, obwohl ich jetzt ein älteres Modell bin, trampe ich öfter mal.
Super.
Ja, schon, aber da das nicht mehr viele Leute machen, stehe ich oft wahnsinnig lange, bis jemand anhält. Und dann habe ich mir jetzt die letzten 2 Jahre oder so, habe ich mir schon überlegt, Mensch, könnten wir da nicht an diesen Bushaltestellen so irgendein Signal einrichten, das anzeigt, da will jemand mitgenommen werden. Mhm. Und dann könnten sich die Autofahrer vielleicht besser entscheiden, weil vielleicht dann ja auch mehr Leute machen. Also ich habe kein Auto und manchmal ist es halt sehr schwierig dann. Und vielleicht könnten wir das so durch ein Signal, dass bei den Autofahrern, die meistens tatsächlich alleine im Auto sitzen, egal wie groß das Ding ist, das auch irgendwie mehr verankern. Mhm. Also bei Tremper, da werde ich immer, also fast jedes Mal fängt das Gespräch dann so an, ja normalerweise nehme ich niemanden mit, weil das ist ja so gefährlich.
Aber weil Sie Frau Berg so harmlos aussehen, halten die dann doch an. Aber ganz im Ernst, ich meine, man muss dazu sagen, dass Herr Echtlein natürlich neben dem Portal leidiawas.de, was wir die ganze Zeit erwähnt haben, auch noch eine Seite namens kokonsum.org nicht betreibt. Es sind mehrere Leute, aber sie sind Teil des Teams. Und sie beraten ja auch Startups. Im Grunde genommen sind wir hier kurz vorm Startup. Das könnte man doch einführen. Und da kann der Autofahrer vielleicht noch auf seinem Smartphone auf der App sehen, drei Ecken weiter gibt es eine Bushaltestelle, da steht einer.
Frau Berg, wollen Sie mal pitchen? Wissen Sie, was Pitchen bedeutet?
Nee, mein Problem ist, habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, mein Problem ist, dass ich aus Geldgründen im Moment keinen Computer habe mit Internetanschluss.
Das brauchen Sie nicht mal. Nee.
Weil okay. Hier auf dem Land, da gibt es einfach nur die 2000er.
Aber das macht ja, es geht ja erstmal um die Idee. Es geht ja um die Idee. Und ich habe darauf jetzt nicht gedacht, aber das ist natürlich eine Idee, dass man irgendwie als Autofahrer weiß, gibt Orte, da wartet jemand.
Ja.
Ja, das auf jeden Fall. Also was ich vielleicht jetzt als kurzfristigen Tipp mal geben kann, es ist deinbus.de, ist zwar jetzt auch im Internet, ist ein bisschen blöd, aber das ist eine Initiative, die gucken, dass eben Busverbindungen, private Busverbindungen aufgebaut werden, wo eben noch keine da sind oder noch nicht ausgebaut sind. Die geben sehr viel Gas, sind super Jungs, ich kenne die. Da vielleicht mal nachhaken. Wenn es nämlich mehrere Leute gibt aus dem Ort, dann ist es durchaus realistisch, dass da was passiert.
Deinbus.de und deinbus als ein Wort, nehme ich an.
Genau, okay. www.deinbus.de. Ist natürlich blöd, wenn Sie jetzt keinen Computer da haben. Vielleicht haben Sie doch mal die Möglichkeit, irgendwo zuzugreifen.
Computersharing, damit fängt es dann an. Irgendwie erstmal das und dann das. Genau. Frau Berg, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Vielleicht hat er jetzt, ist er auch im Moment Copyright frei. Vielleicht hat das irgendjemand gehört und baut das Portal auf. Frau Pratt, aber da sieht man selbst bei Sachen, wo wir jetzt das Gefühl haben, nur das ist nun das Standardmodell, da gibt es schon alles, nämlich Carsharing, wo es ja von kommerziellen Angeboten über gemeinnützige bis zu privat alles gibt. Haben wir jetzt gerade gehört, man kann eigentlich auch das noch weiterentwickeln.
Immer. Wir stehen erst am Anfang.
Genau.
Jetzt haben wir, glaube ich, jemanden, dem können wir konkret helfen. Ich hoffe es. Gott, vielleicht bin ich zu voreilig. Helga Frieg aus Saarbrücken ist jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Frieg.
Hallo, guten Morgen.
Morgen. Ihre Frage, ja, bitte.
Meine Frage. Ich möchte in Urlaub fahren im Juli für einen Monat. Ich habe aber zwei Katzen und suche dann jemand, der in meiner Wohnung lebt und die Katzen versorgt. Die Blumen, die Katzen, ein Riesenbalkon. Die Blumen müssen gegossen werden, falls es nicht regnen sollte. Ja, und da gibt es da irgendeine Plattform?
Die gängigen Wohnungsplattformen können Sie da schon mal ansteuern. Also Nineflats, Vimdo, Airbnb, da können Sie es schon mal eintragen, dass Sie die Wohnung zur Verfügung stellen für 2-3 Wochen. Das ist schon drin. Können Sie machen.
Ah ja, und die heißt Mein Platz?
Nee, also es sind drei Plattformen, die ich da empfehlen kann. Einmal vimdu.de, vimdu.de, Nineflats, 9flats.de.
Also 9 als Zahl, muss man sagen. 9 und dann Flats, also das englische Wort für Wohnung.
Und dann noch Airbnb, das schreibt man airbnb.de. Aber da gibt es bestimmt noch viele, viele andere, die ich vielleicht
gerade. Also es sind in der Tat die bekanntesten, aber man kann auch googeln und dann irgendwie Wohnungstausch oder so. Aber ich habe Sie richtig verstanden. Sie wollen jetzt nicht im Urlaub in eine andere Wohnung. Da haben Sie schon was.
Nein, da habe ich schon was gemietet. Ich suche halt nur jemand, der zu Hause ist, dass die Katzen nicht allein sind, dass sie versorgt sind und dass die Blumen versorgt sind.
Ist durchaus möglich. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie jetzt jemanden treffen, gut, da muss man ein bisschen Glück haben wahrscheinlich, aber
notfalls muss man bei allen rein.
Versuchen Sie es. Ich danke Ihnen für die Auskunft.
Kein Problem. Schönen
Tag. Oh. Tschüss.
Und vielleicht nur ganz zur Ergänzung dazu, weil es ja auch um die Versorgung der Katzen und so weiter geht. Also die Plattformen bieten durchaus auch solche sozusagen Zusatzleistungen, nenne ich sie mal an, ja. Sowohl wenn jemand die Wohnung mietet, dass man sagt, hier versorgt die Katzen und so weiter mit, wie auch auf der anderen Seite gibt es halt auch die Möglichkeit zu sagen, wer sozusagen bei mir mit in die Wohnung kommt, in London oder wo auch immer, kriegt von mir gleichzeitig auch eine Stadtführung mit, ja. Also sowas bieten die Plattformen durchaus auch. Also es geht nicht nur um den Wohnungstausch oder irgendwo zur Miete zu gehen, sondern es geht durchaus da auch um gewisse Dienstleistungen, die ich mit einfordern kann oder auf der anderen Seite mit anbieten kann. Das ist durchaus gängig.
Man kann das zum Beispiel auch umdrehen. Ich weiß, man kann jetzt natürlich sagen, das ist auch eine Belastung, wenn ich in der Wohnung die Blumen gießen und die Katzen pflegen soll. Aber ich weiß, eine der drei von Ihnen genannten Plattformen, ich glaube Nineflats war es, warb mal damit, dass man in einer ziemlich luxuriösen Wohnung einen Hund sah, der einem die Zeitung bringt. Also es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, es ist viel schöner, wenn ich eine Wohnung habe, wo gleich eine Katze oder ein Hund dabei ist.
Definitiv.
Wir kommen so langsam zum Ende der Sendung, Frau Pratt, und deshalb vielleicht doch jetzt eine Schlusseinschätzung. Eine große Frage, gerade auch für Sie als Wissenschaftlerin, ist ja, ist das jetzt eine Art Internet-Hype, was Vorübergehendes, oder ist das eine langfristige, nachhaltige Veränderung, die wir da erleben? In die Zukunft schauen ist immer so eine Sache, aber von der Tendenz, ist das eher ein Hype, mit dem wir jetzt gerade hier 2 Stunden verbracht haben, oder ist das doch etwas mehr als das?
Also wir haben die Hoffnung, dass es mehr als der Hype ist, den wir sicherlich derzeit erleben. Warum? Weil wir haben uns jetzt sehr stark unterhalten über Plattformen von Konsumenten zu Konsumenten, von Unternehmen zu Konsumenten. Aber sowas findet durchaus auch statt von Unternehmen zu Unternehmen, ja, die sich gegenseitig Maschinen zum Beispiel ausleihen. Ja? Also da sieht man sicherlich auch, dass mehr und mehr Plattformen entstehen. Dann haben wir uns ja sozusagen stärker auf den deutschen, europäischen Markt konzentriert. Wir sehen aber auch, dass in Schwellen- und Entwicklungsländern es durchaus solche Trends gibt zur Sharing Economy. Insofern ist unsere Hoffnung, wie gesagt, in die Zukunft sehen können wir auch wir nicht, dass daraus wirklich mehr wird als ein einfacher Trend, sondern wirklich eine gesellschaftliche Bewegung. Grundvoraussetzung dafür sind sicherlich auch ein Wertewandel. Wir haben es am Thema Auto, das vom Statussymbol oder verlängerten Körperteil, wie wir es auch genannt haben, sozusagen einen Wertewandel durchzieht. Das sind sicherlich Voraussetzungen. Auch politische Rahmenbedingungen haben wir angesprochen. Da muss sich sicherlich auch noch einiges tun, damit daraus wirklich eine Sharing Economy wird, die sich auch längerfristig hält. Aber wie gesagt, die Signale sehen wir zunächst einmal sehr positiv.
Herr Echtler, wie sehen Sie es denn auch ganz persönlich mit Ihrer Firma? Wird leidiawas.de irgendwann das Amazon des Verleihens sein oder geht das alles wieder vorbei?
Also eher das eBay des Verleihens, aber ja. Ich stimme der Frau Brandt komplett zu. Natürlich können wir nicht in die Zukunft gucken, aber die Sharing Economy ist der Anfang von der Geschichte. Wo sie endet, wissen wir einfach noch nicht. Die Technik und Social Media und alles, was wir jetzt halt haben, hat da dazu geführt, dass wir das angefangen haben vor ein paar Jahren. Wo es hinführt, wissen wir noch nicht, aber es wird definitiv nicht aufhören. Also das können wir, glaube ich, schon unterschreiben. Also es wird jetzt nicht stoppen. Das wird weitergehen. Nur in welcher Form? Es wird sich noch ein bisschen was wandeln. Aber es wird weitergehen, definitiv.
Wir haben eine ganze Menge nicht erwähnt. Das hat Frau Pratt ja auch gesagt. Ich gebe das zu. Wir haben nicht darüber geredet, dass sich natürlich Menschen Büros teilen können. Mhm. Klingt jetzt langweilig, aber es ist auch ein Teil dieser Entwicklung, zumal es da ganz andere Modelle gibt super. Als früher. Coworking, man kann das international machen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich denke, wir werden vielleicht auch in dieser Runde, vielleicht in einer anderen, darüber in Zukunft reden. Und dann ist die Zukunft ja auch schon da. Und dann können wir sie bewerten. So, danke an dieser Stelle zum einen Nadine Pratt, die für uns extra nach Köln ins Studio gefahren ist. Sie ist Teamleiter. Jetzt sage ich es einmal noch richtig. Am Schluss der Sendung einmal. Ich habe so lange geübt, das muss ich auch rentieren. Teamleiterin Sustainable Business and Entrepreneurship am Collaborating Center on Sustainable Consumption and Production in Wuppertal.
Und vielen Dank auch von meiner Seite.
Danke und an Sie.
Sehr gut, alles korrekt.
Und man kann bei uns auch den Link zu Ihrem Institut sehen und dann kann man ganz viel nachgucken und noch weitere Informationen von Ihrer Seite bekommen.
Wunderbar.
Bei Michael Echtler ist das auch der Fall, wobei ich die beiden Adressen auch nochmal sage, die relevant sind bei Ihnen. Zum einen einfach leidirwas.de. Wenn man leihen oder gerne auch verleihen möchte. Und wunderbare Informationen zu den Hintergründen dieser ganzen Art von Business oder auch sozialen Bewegung findet man unter kokonsum.org. Da kann man auch eine Menge Links kriegen zu Sachen, die wir zum Teil erwähnt haben und zum Teil auch nicht erwähnt. Sind extra für uns aus Stuttgart nach Berlin gekommen. Nun machen das viele Stuttgarter, was in Berlin manchmal komisch gesehen wird, aber in Ihrem Fall sage ich herzlichen Dank.
Gern geschehen.
Danke auch an alle, die angerufen haben, wie immer auch an die, die leider jetzt nicht mehr dran gekommen sind. Es kann nicht immer jeder schaffen.